So, herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 von In The Zone Podcast. Mir gegenüber, wer das Bild auch vor sich hat, sitzt der Fabian. Fabian, wie geht's dir? Wo bist du? Ich glaube, das ist dann gleich ein guter Einstieg zum Wochenende. Wir nehmen heute am 2. Juni auf, Montag, und am Mittwoch kommt die Folge online. Ich denke, da gibt es vom Wochenende einiges zu erzählen.
Ja, sehr auch. Erstmal von meiner Seite herzlich willkommen. Wochenende war sehr intensiv, also sowohl aktiv als auch begleitend. Gestern Ironman Hamburg, Laura Philipp in einer Fahrbellzeit, 8:03 irgendwas, also schnellste Ironman-Zeit der Frauen jemals, und ich glaube knappe Minute über dem Weltrekord über die Langdistanz von Anna Haug in Rot aufgestellt. Und wirklich unfassbar, was man da beobachten konnte, wie sie das Rennen gepaced hat. Und das Rennen wurde auch eine Dreiviertelstunde verschoben, weil es morgens wirklich gewittert hat, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und selber war ich, geht's mir auch sehr gut, war ich am Samstag aktiv. Mecklenburger Seenrunde, für die vielleicht so ein bisschen mehr Rad fahren, Langstrecken. Ich glaube, es ist offiziell eine Radtouristikfahrt, das ist kein Radrennen, weil auch die Strecken nicht gesperrt sind, aber Mecklenburger Seenrunde, 300 und ein paar zerquetschte Kilometer durch das Mecklenburger Land. Ja.
Kann man mal machen. Als du gestern am Telefon kurz erzählt hast, ja, bist Mecklenburger Seenrunde gefahren und das irgendwie als Ausfahrt betitelt, und irgendwoher kenne ich den Namen. Das ist schon gekommen, das ist irgendwie ein 300er, also nichts irgendwie, was man jetzt mal so auf der einen Arschbacke absetzt. Ich glaube, du hast ja gestern ja gesagt, das war doch dann fordernder als gedacht, also Körper so vom Sitzen her da.
Ja, also ich habe ja gedacht, ich habe das Rennen schon länger so auf meiner Liste, nicht Bucketlist im Sinne von muss ich machen, sondern ich möchte einfach gerne mal im organisierten Rahmen. Ich bin schon mal alleine einen 300er gefahren, und es gibt in Schweden den Vätternrund, das ist auch ein 300 Kilometer Radrennen, was super populär ist, und das ist sozusagen die deutsche Kopie davon, gibt es glaube ich auch schon sehr, sehr lange. Und du kannst nachts wie tags fahren, also die ersten Start, es gibt eine Startgruppensequenz von, ich glaube, 8 Uhr abends bis 10 Uhr abends, da fahren die Leute dann in die Nacht rein, und dann starten die Gruppen wieder ab 3 Uhr morgens, und ich habe meinen Start um 6:20 Uhr gehabt, und du fährst halt einfach den ganzen Tag, wobei das durch die Nacht fahren, glaube ich, nochmal ganz speziell ist, aber selbst der Tag ist einfach fantastisch. Und es war, glaube ich, deutlich härter als gedacht, weil ich hatte mir das so vorgestellt, du erwischst eine Gruppe und mit der fährst du halt einfach 300, fährst schön billig immer hinten drin. Nur, ja, wie es dann so ist, plötzlich ist die Gruppe weg oder auf jeden Fall hat sie sich zersprengt, und in einer Dreiergruppe billig zu fahren funktioniert halt nicht so ganz, weil, du weißt, was ich meine. Da heißt es dann irgendwann, machst du auch mal bitte was?
Ach, krass. Wie viel waren da generell am Start?
Also ich glaube, insgesamt sind das so 5.000, da gibt es aber dann noch eine 100er-Runde. Also es war schon sehr, sehr groß. Ist, glaube ich, auch eines der größten hier in Deutschland, was so die Langstrecke angeht. Und es gibt 7 Depots auf den 300 Kilometern. Also alle 40, 50 Kilometer kannst du anhalten. Und weißt du, das ist so geil, vom Triathlon bist du das ja so gewöhnt. Du machst eine Einheit sehr konsequent, und aber wenn du dann in so einem Depot anhältst, dann richten sich da einige echt fast häuslich ein. Also da gibt es dann Suppe und Getränke und Massage und weiß ich nicht. Und ich kam im Depot an und ich habe ja das erste Mal in so einem Format das gemacht, und dann war gleich die Ansage von der Gruppe, mit der ich gefahren bin, so, wir fahren in, keine Ahnung, 14 Minuten weiter um Punkt 9. Und dann ist da alles sehr strukturiert bei einigen, und dann geht's halt auch um 9 weiter. Und so fährt man dann von Depot zu Depot. Und ja, ich hatte schon versucht, self-sustaining zu sein, was Energie angeht, aber ist gar nicht so einfach. Du hast echt das Trikot dann hinten voll mit Gels und noch mehr Gels und noch mehr Gels. Und habe ich gedacht, 2 Ersatzschläuche ist besser als einer und lieber 3 Kartuschen als 2. Und und dann noch eine Powerbank fürs Handy, falls du doch liegen bleibst. Und war auf jeden Fall ein mega, mega cooles und sehr doch auch ergreifendes Event, so, weil du bist halt den ganzen Tag auf dem Rad und du siehst halt viel. Ich meine, wenn du dir das danach auf der Karte anguckst, denkst du so, krass, 300 Kilometer ist dann doch ganz schön weit, ne?
Krass. Was war das so die Durchschnittspace, beziehungsweise dann wie lange dauert der ganze Spaß?
Ja, also ich hatte ja so gedacht, dass wir, also im Prinzip sind wir genau das gefahren, was ich auch so wollte, so 33, glaube ich, im Schnitt. Und du hast halt gepacete Gruppen, die fahren von 25 bis 30, glaube ich. Ab 30 gibt es dann nichts Gepacedes mehr. Und wir haben das dann immer wieder gehabt, oder ich habe es immer wieder gehabt, dass dann plötzlich so Züge von hinten kamen, wo du gemerkt hast, okay, die fahren auf Zug, die Jungs, die fahren so 38er, 40er Schnitt, hast du dann versucht, dich reinzuhängen, wobei einige Züge mögen das halt nicht so gerne, wenn das so kleinere, in sich geschlossene Gruppen sind, dann fahren die gerne für sich und aber ja, 33er Schnitt gefahren.
Saftig. Jetzt muss ich hochrechnen, wie viel, sagst du mal, wie viele Stunden waren es?
Also ich glaube, reine Bewegzeit 9,5 und dann haben wir insgesamt eine Stunde Pause gemacht, so an den Depots. Und ja, da bist du dann erstmal im Depot, da musst du dein Rad abstellen und das ist dann wirklich, du kommst da an, das ist so ein bisschen wie auf so einem Volksfest. Da stehen dann überall Räder rum und zig Stände, da gibt's was zu trinken, da gibt's was zu essen, da gibt's Massage, da kannst du nur Wasser auffüllen, bis du dich dann da erstmal so zurechtgefunden hast und dann wieder dein Rad und zurück auf die Strecke. Also da kommt die Zeit dann doch recht schnell zusammen. Und ich habe halt auch gesehen, einige haben das sehr professionell gemacht, die hatten offenbar Begleitung. Also ab und zu habe ich in den Bushaltestellen so Autos stehen sehen mit offenem Kofferraum und so den ganzen Kofferraum voll mit Verpflegung. Und ich glaube, da haben dann einige Teams sozusagen ihren Privatservice gehabt. Und das macht es dann natürlich leichter, wenn du irgendwo ein Auto stehen hast, kriegst alles angereicht, leere Flaschen weg, volle rein und düst weiter dann. Ja.
Also aber ich glaube, sehr schön. Das muss schon strukturiert irgendwas sein. Und wie du sagst, da kurz anhalten, gleich wieder weiter, weil bei der Distanz, du willst ja irgendwann ans Ziel kommen, das ist ja nicht so, dass du sagst, wir haben jetzt ewig Zeit, dann machen wir eine Stunde Mittag hier, eine Stunde da. Wir sind am Samstag, sind wir an, weiß nicht, 155 Kilometer gefahren in Südtirol mit zwei Pässen mit drin. Also wir haben auch 7 Stunden 15, also reine Bewegzeit. Also ja. Wenn man es runterrechnet, irgendwas mit 20er Schnitt. Ja. Also war wirklich... Am Ende von Tag ist es trotzdem fordernd. Also muskulär und die Zeit, die du in einem Sattel sitzt. Ne? Und wir haben halt auch gesagt, okay, wir machen an zwei Orten, machen wir definitiv eine Pause. Das musst du jetzt schon mit einplanen. Das kostet aber dann in so einer Spaßfahrt, wie es wir gemacht haben, kostet das aber ratzfatz mal eine Stunde. Wenn du dich da hinsetzt, in einem Café, was zum Essen bestellst, Nachspeise bestellst, bist schaust, ist hier mal eine Stunde weg, da mal eine Stunde weg und am Ende von Tag sind wir abends um 19:30 wieder heimkommen. Also das ist zwar jetzt lange hell bis um 9 in Südtirol oder 9:30 sogar, also das war jetzt kein Stress, aber du wirst ja irgendwann heimkommen. Definitiv.
Das bringt mich irgendwie auch zu einer ganz wichtigen Frage, also weil, ich meine, 10 Stunden auf dem Rad sitzen, da hast du ja viel Zeit und ich habe dann schon gedacht, ach ja, Montag ist ja Podcast, da kann man vielleicht das eine oder andere nochmal so einweben. Das bringt mich irgendwie zu einer interessanten Beobachtung oder Frage, weil ich habe mich das Rennen über ja schon gefragt, du wirst ja ab und zu dann auch überholt oder überholst Leute. Und ich meine, ich habe da wirklich gerade zum Ende, so bei Kilometer 270, fährst du dann ja auf die auf, die wahrscheinlich um 3 oder 4 Uhr morgens gestartet sind, also deutlich langsamer waren. Und die haben echt, du hast gemerkt, die haben wirklich zu kämpfen da. Die fahren dann so 20, 22 km/h und wahrscheinlich genau wie ich gucken die auch auf den Tacho und denken, oh, noch 28 Kilometer, noch 26, noch 24, das nimmt ja alles überhaupt kein Ende. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist halt auch irgendwie so der richtige, ein für mich sehr beeindruckender Spirit, dass du dieses Rennen vielleicht sogar für dich ganz alleine machst, die Depots mitnimmst und das nicht so leistungsorientiert auf Geschwindigkeit, sondern wirklich auf, ich will das für mich alleine am Limit machen. Und wir reden ja sicherlich auch gleich noch über gestern Ironman Hamburg, wo ich ja auch dann auf der Laufstrecke siehst du dann ja so bei Kilometer 20 dann wirklich, da ist ja Zombie Nation, die Leute, die da wirklich am Ende ihrer Kräfte sind. Was ist eigentlich ein Athlet? Bist du ein Athlet? Also klar bist du einer, aber was macht dich zu einem Athlet und wie fühlt sich das an, Athlet zu sein und wann ist man eigentlich Athlet?
Warum? Na klar bist du einer. Was gibt dir die Sicherheit, dass ich jetzt ein Athlet bin?
Ja, aber was macht dich? Also ich gerade wenn wir mit Führungskräften arbeiten, die vielleicht auch früher mal sportlich waren oder jetzt gerade wieder werden, da kommt ja auch immer die Frage auf, wann ist man eigentlich ein Athlet?
Wenn du das selber bestimmst.
Und wovon hängt das ab? Und macht das was mit dir, dass du weißt und dass du spürst, dass du Athlet bist?
Ja, ich glaube schon, weil am Ende vom Tag... ich glaube, wir kriegen es ja beide oft genug mit und da haben wir im Vorfeld ja kurz gesprochen gehabt, dass wir öfters mal das Feedback auch kriegen. Ich höre einen Podcast, aber ich weiß nicht, ob ich Athlet bin und man muss ja fairerweise sagen, wir haben ja gleich zu Anfang gesagt und da stehen wir immer nur dahinter, dass unser Podcast an ambitionierte Athleten gerichtet ist.
Ja.
Und ich glaube, dass sich da viele vielleicht jetzt eher selber schon ausschließen und sagen, ja, boah, ich bin aber kein Athlet oder ich bin da nicht ambitioniert. Was ist denn ambitioniert und was ist Athlet? Und da bin ich der Meinung, das haben wir am Anfang des Podcasts ja einmal in den ersten Folgen gesprochen gehabt, jetzt definiert jeder für sich selber. Wann bin ich Athlet und wann bin ich kein Athlet? Also müsste mal auf Google und meinen Duden schauen, wie Athlet definiert ist. Aber jetzt in meiner Perspektive Athlet darf sich jeder schimpfen. Und wenn ich einmal in der Woche zum Laufen gehe, dann bin ich auch Athlet. Also es hat keiner das Recht zu sagen, ja, das ist die Grenze und du musst in der Woche 50 Kilometer laufen, um ein Läuferathlet zu sein. Von dem her kann das jeder für sich definieren. Und das hat der Benny Ziegler aus damals Schule, das ist eine Läufer-Ikone aus Ingolstadt. Und jeder ist ein Athlet, glaube ich, war mal so sein Slogan, weiß nicht, ob es immer nur so ist. Und da hat er vollkommen recht, weil jeder ist ein Athlet. Jeder auf seine eigene Art und Weise, der eine extremer, der andere ambitionierter, der eine weniger ambitioniert. Also jeder, glaube ich, lebt es so für sich und jeder darf sich Athlet erschimpfen.
Also mit mir macht das auch immer was, wenn Leute mich fragen, so, was machst du für Sport oder machst du Sport oder du machst ja bestimmt Sport, siehst so trainiert aus, so. Ich bin Triathlet, wenn ich das dann sage, dann merke ich richtig, dass das was mit mir macht. Und bei der Seenrunde war es halt auch so waren viele interessante oder krasse Momente, aber irgendwie hat mich, keine Ahnung, bei 150 oder so fahren wir da so mit einem, weiß nicht, 34er, 35er Schnitt und dann fährt so ein Typ neben mir, oder der fuhr dann irgendwann vor mir und war dann eine ganze Zeit mit in der Gruppe, der fuhr, glaube ich, einen Gravelbike mit schmaleren Reifen drauf, ohne Klickpedale, mit Turnschuhen, und dann hatte der so ein, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, so einen leichten Charlie Chaplin Tritt, ja, also die Füße so leicht nach außen gestellt und auch eher so mit dem Mittelfuß auf der Pedale, nicht mit dem Ballen, sondern mit dem Mittelfuß, und das sah wirklich so aus, als würde der gerade, ich weiß nicht, Brötchen holen fahren oder so, und der ist halt einfach auch die 300 da, hat er die abgerissen. Und da habe ich mal wieder gemerkt, und auch beim Ironman, wie viel unterschiedliche Athletentypen es gibt, die sehr wohl auch alle ambitioniert sind, aber eigentlich von der Konstitution und von dem, wie sie wirken, ganz unterschiedlich.
Ja, viele, glaube ich, wollen sich halt das Athleten-Dasein irgendwie erkaufen. So, ich kaufe mir jetzt teures Material, dann bin ich Athlet. Aber wie du sagst, am Endeffekt ist es völlig egal. Und wir am Samstag am Jaufen, es war ein Penserjoch hoch, haben wir einen überholt, siehst vor hinten schon altes Rad, es war Stahlrahmen, Schaltung im Rahmen, Rucksack hinten drauf, vorne hat er ein Handy mit Navi gehabt und wenn ich es richtig gesehen habe, vorbeifahren noch mein Handy, dann hat er einen Giro angeschaut. So ist er den Berg hochgefahren, das fand er einfach ultra geil, das war, ja, weiß nicht, Mitte 50 daher und er hat sichtlich kämpfen müssen, hat er einfach auch kein neues Rad nicht gehabt. Aber an sich Athlet für sich. Also er kämpft sich da das Penser hoch. Oben haben wir ihn nochmal gesehen, er hat dann umgedreht, ist gleich wieder runtergefahren. Er war aus Österreich und hat da einfach eine schöne Tour dann gemacht. Also richtig cool. Und da geht es nicht darum, ob ich irgendwie perfekt rasierte Beine habe, ob ich das perfekte Material habe oder das neueste Material habe oder ob ich die meisten Kilometer im Jahr fahre im Dorf oder wie auch immer in meiner Community. Sondern geht es ja wirklich darum, mache ich überhaupt was? Und dann kann es jeder für sich ja bestimmen, wie fern er Athlet ist.
Was ich ganz spannend auch fand bei der Seenrunde, dadurch, dass du ja mit vielen Leuten irgendwie in Kontakt kommst oder an welchen vorbeifährst oder die mal neben dir sind, anhand der Trikots und wie du es auch gerade beschreibst, anhand des Materials und ich finde auch so ein bisschen anhand der Körperhaltung siehst du, was dort für Menschen auf der Strecke sind. Und da habe ich wirklich ganz spannende, nenn es Biografie oder Identitäten getroffen, auch einige ältere Herren überholt, die Trikot Trondheim-Oslo, das ist ja 540, das Rennen, das ist ja nochmal eine Spur heftiger, und anhand der Trikots, anhand des Materials, was die so für Fahrräder fahren, du eben siehst so, hey, die machen das nicht erst seit einem Jahr, sondern das ist offenbar für die ein Teil ihrer Lebensgeschichte, ja, dieses Radfahren und wahrscheinlich auch länger Radfahren. Und dann siehst du natürlich auch viele Leute, also ich hatte sozusagen mein B-Rad mit, ich habe ja noch ein älteres Velier und wusste jetzt nicht, wie schmutzig oder nass das im Zweifel wird. Und du siehst aber auch Leute, die fahren da mit einem Specialized Tarmac und DT Swiss Laufrädern und Keramik-Kugellagern und so. Also du siehst da halt alles, ne?
Das ist aber immer spannend. Du siehst wirklich in jeder Veranstaltung von A bis Z siehst du das ganze Material und du kannst erfahrungsgemäß nicht ablesen, wie stark der Athlet ist. Und ich muss jetzt auch fairerweise sagen, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Vorne ist das gute Material im Feld und hinten ist das gute Material im Feld. Dazwischen, das ist einfach so, gibt's random Guys und Mädels, die haben einfach, ja, stinknormales, älteres Material, teilweise irgendwie billiges Material, aber performen halt auch richtig gut. Also das ist echt so ein bisschen der Trugschluss vom Material, wie stark oder weniger stark die Athleten sind.
Was ich vorgestern auch gemerkt habe, ist so, dass natürlich, ich fahre da ja nicht hin, um irgendwie so easy mitzumachen, sondern ich hatte ja schon auch, also 6.20 Uhr war irgendwie eine schnellere Welle, das wusste ich, deshalb habe ich mich auch für die angemeldet. Und ich fahre da ja schon auch hin, um das ambitioniert zu machen und auf Zug zu fahren. Und 33er Schnitt, da wäre sicherlich auch noch mehr drin gewesen, aber das hängt dann ja auch immer davon ab, welche Gruppe du erwischst und so. Und was mir aufgefallen ist an mir selber, ich habe ja mir vorher nun wahnsinnig viele Gedanken um die Ernährung gemacht, ne? Also wie viel Kohlenhydrate willst du aufnehmen, so dass du unabhängig von allem bist, flüssig, habe mir auch Riegel mitgehabt und. Und dann siehst du natürlich Leute in den Verpflegungspunkten, die so dann Bouillon essen und Tomatensuppe und Chötbulla und Schmalzbrote und so. Und da habe ich dann schon gedacht, ja Mann, ey, man, je ambitionierter und je professioneller du das machst, desto mehr bist du wahrscheinlich auch gefangen, weil die, also im Sinne von, die Leute, die das erste Mal machen, wenn du denen sagen würdest, ey, du kannst ja kein Schmalzbrot essen, das macht energetisch doch überhaupt gar keinen Sinn. Und die sagen, keine Ahnung, mache ich trotzdem. Und ich bin auch ins Ziel gekommen, weißt du?
Ja, aber so, je nachdem, wie du es halt siehst, also ich bin da genauso, wenn ich jetzt sage, wir fahren 7 Stunden, wir haben Samstag Rad, wir haben vorab gesagt, St. Leonhard und Sterzing machen wir jeweils eine Pause, Frühstücks-, Mittagspause, was auch immer, dann esse ich das, das hat eine Reisbowl gegeben, danach noch einen Kaffeekuchen, wenn es ein Schmalzbrot ist, dann esse ich aber Schmalzbrot, das ist mir da völlig egal, das ist für mich ein Trainingsride. Und ja, da ist halt der Magen mal ein bisschen irgendwie voller oder verdreht, wenn es da wieder bergauf geht, aber ich fahre nicht am Limit. Wenn ich jetzt sage, ich war jetzt da Ötztaler Radmarathon oder jetzt die Seenrunde und ich will das wirklich performancemäßig machen, dann würde ich tatsächlich auch schauen, dass ich mir irgendwie ein Begleitfahrzeug organisiere oder dass ich mir so präpariere, aber 9 Stunden zu präparieren und irgendwie Sachen mitzunehmen, auch Pulver mitzunehmen, das ist schon echt schwer. Das geht vielleicht wirklich nur bei 4 Stunden, aber länger ist dann schon wirklich schwer. Aber dann würde ich mal irgendwie was versuchen halt zu organisieren.
Ja, ich habe halt... Ich habe halt versucht, da so einen guten Mix zu finden und dann irgendwie relativ am Anfang kam aus meiner, ich hatte mir mit Ministry, hatte ich mir dann so eine Race Carb gezogen mit Wasser und irgendwie war das zu dickflüssig und ich drückte auf diese Soft Flask und dann spritzt mir das halt alles ins Gesicht. So, erstmal war dann gesamte Trikot und Hose alles mit diesem Zuckersirup voll. Aber was ist der erste Gedanke, der dir durch den Kopf schießt? Scheiße. Kohlenhydrate verloren. Ach du Kacke, das waren jetzt bestimmt 100, guck nochmal so, halt nochmal so die Soft Flask vor meine Brille, die war auch total, Mist, das waren jetzt bestimmt 100 Gramm Kohlenhydrate. Wie holst du das jetzt wieder rein? Und dann habe ich irgendwann im Depot gedacht, nee Fabian, alle essen hier Schmalzbrote, du isst jetzt auch mal ein Schmalzbrot. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal machen würde oder so, aber ich wollte halt auch so ein bisschen dafür sind die Depots ja da, weißt du, dass du das auch, ich meine, die hatten da alles Mögliche, noch Cracker und Schokolade und Nüsse und das ist halt spannend, auch da zu sehen, was so ein Rennen, ne, wie du gerade sagst, so 9 Stunden sind schwer vorzubereiten, man versucht es dann ja, dann kriegt man es vielleicht nicht optimal hin, was sich da alles so an Gedanken und Gefühlen auch zeigt.
Ja, aber ist interessant, die Erkenntnis, die du jetzt gerade beschreibst, dass man vielleicht mal weggeht von dem Gedanken, ich muss jetzt da perfekt der Sportler, der Athlet sein. Oh, Athlet, der nährt sich doch nicht von irgendeinem Schmalzbrot oder von irgendeinem Cutbuller oder was auch immer. Von dem her, da vielleicht einmal wegzugehen und sagen, okay, ich bin jetzt nicht der perfekte Athlet, sondern ich mache das jetzt einfach mal auf das, was ich Bock habe. Und ich sage das an meine Athleten und ich predige es euch, ich mach's, praktiziere es im Endeffekt selber. Also jetzt am Wochenende in Südtirol, da esse ich, wie gesagt, dann irgendeine Reisbowl. Ich schaue halt schon, dass irgendwie Kohlenhydrate mit dabei sind, halt deswegen auch viel Reis und an Kuchen und so. Das ist aber definitiv jetzt nicht die klassische Wettkampf-Trainingsversorgung, aber beim 7-Stunden-Ride, ja, sorry, da muss ich schauen, dass irgendwie Energie reinkommt, so viel wie möglich und dass ich da mal beim Losfahren irgendwie noch einen vollen Magen habe. Völlig okay.
Ja.
Wir sind dann auch abends nur essen gegangen, wir haben eine Reservierung gehabt in einem gutbürgerlichen Haus und Die Bedienung hat uns dann angeschaut, dass wir dann Vorspeise, Kumpel und ich haben uns halt eine Forelle teilt, ein normales Hauptgericht als Vorspeise. Dann hat jeder nur, ich glaube, in dem Restaurant Entrecote gehabt, der hat irgendwie ein Kalbslende oder so gehabt.
Ja.
Und während wir das Essen bekommen, haben wir gesagt, wir hätten gerne nur jeder einen Kaiserschmarrn, wir waren vier Leute, also jeder hat gerade sein Hauptgericht gekriegt. Und dann schaut sie uns so an, schaut meine Freundin an, sie ist relativ zierlich und schaut sie an und sagt, nee, das glaube ich nicht, dass du das schaffst. Dann sag ich, jetzt warte mal ab. Also wir wollen es jetzt erstmal bestellen und ja, ich muss so das jetzt genießen und dies und jenes. Sag ich, ja, wir essen das schon, keine Panik. Und dann ist das gekommen und haben halt jeder seinen Kaiserschmarrn noch gegessen. Also wir haben insgesamt 9 Gerichte zu viert gegessen. Und dann war es fertig, ist die Bedienung wieder gekommen, sage ich, was lehrt uns das Ganze? Ja, wir beurteilen Menschen nicht aufs Äußere. Weil sie halt relativ zierlich war. Und trotzdem mal 2 Gerichte wegputzt hat. Und das ist aber so, wie gesagt, einfach halt viel reinessen. Wenn ich halt Sport mache, viel Sport mache, dann ist es oftmals ehrlich gesagt egal, was es ist. Also lieber die Energiemenge auch mit Schmalzbrot zu füllen, anstatt gar nicht zu füllen. Also definitiv erwärmten Ride völlig in Ordnung.
Was ich auch mitgenommen habe, und das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Du triffst ja auf diesem Rennen und auch beim Ironman siehst du ja Leute, die halt eher oldschool unterwegs sind, noch mit Leibchen und eben keine Carbon-Schuhe. Und da habe ich auch noch eine ganz interessante Begegnung gestern an der Strecke gehabt. Ich habe Michael Rehlert getroffen. Also für die, die ihn vielleicht nicht mehr kennen, die Rehlert-Brüder Michael und Andy. Michael, mehrfacher 73-Weltmeister, der ja den Umstieg auf die Ironman-Distanz versucht und auch gemacht hat, aber eben da lange nicht so erfolgreich war. Und mit dem habe ich an der Strecke, ich habe ihn gesehen, angesprochen, ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns so ausgetauscht, weil Laura gestern ja gewonnen hat. Und das Interessante, was er gesagt hat, war, dass er das Gefühl hat, dass die meisten Athleten zu viel trainieren. Und zwar, und jetzt kommt's, sie haben aus Angst davor, zu wenig zu trainieren, trainieren sie zu viel. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum man bestimmte Typen oder Charaktere in solchen Rennen auch im hohen Alter noch sieht und bestimmte Charaktere halt nicht. Ich glaube, dass wenn du es dir zu eigen machst, einfach immer entlang, da haben wir ja auch schon in einigen Folgen drüber gesprochen, entlang deiner Identität, entlang deiner Persönlichkeit, den Sport verträglich zu machen, dass du den sehr, sehr lange machen kannst. Und ich glaube, dass viele Athleten vielleicht zu viel trainieren, aber auch vielleicht zu ruckartig, zu stark sind. Also vielleicht schon innerhalb einer Saison merken so, diese Trainingspace kann ich gar nicht aufrechterhalten.
Definitiv. Also es ist ja oftmals über kurzen Zeitraum, jetzt mal 2, 3, 4 Wochen, also ist das schon mal gut machbar. Aber wenn man das halt auch zu früh startet, und die Erfahrung habe ich jetzt auch im Coaching mit ein paar Athleten auch wieder gemacht, ich predige zum Beispiel im Winter immer, hey, take it easy, wir müssen jetzt nicht den riesen Umfang machen, gerade im Winter, vielleicht viel Rolle, ist schon am mental sehr fordernd und wir haben halt einfach nur 100% Motivationskapazität und wenn das einmal erschöpft ist, wenn wir ständig rausnehmen aus dem Topf, dann fehlt uns halt die Motivation zum jetzigen Zeitpunkt halt auch. Und das, glaube ich, passt ganz gut zu dem Zitat vom Michi Rellert, dass wir oftmals viel zu viel trainieren. Und da ist halt jeder wieder super individuell. Du sagst, es hat mit der Identität zu tun. Jeder hat einen anderen Alltag. Jeder hat eine andere Kapazität. Wenn wir jetzt Kathi Rossi anschauen, sie trainiert 1000 Kilometer in der Woche Rad. Weiß nicht, läuft nochmal einen Halbmarathon 1-2 Mal in der Woche. Also das Pensum als berufstätiger Mensch, vielleicht, sie kann es anscheinend. Ich könnte es, bin immer ziemlich sicher, ich könnte es nicht. Ja. Also mir ist es definitiv zu viel, rein zeitlich auch zu viel. Körperlich ist wieder was anderes, da kann man sich gut hintrainieren, aber ich würde es definitiv zeitlich nicht schaffen, da ich sage, ich möchte es ja gar nicht. Also das wäre für mich einfach motivationstechnisch zu viel Invest und da ist halt jeder wieder ein bisschen unterschiedlich, aber das muss man halt rausfinden, was man kann, was man nicht kann und vielleicht einmal auf einen Coach hören oder auf objektive Meinungen von außen, weil ich jetzt auch im Winter und so sind wir auf das Thema jetzt auch kommen. Im Winter die Erfahrung jetzt ein paar Mal wieder machen musste mit Athleten. Wie gesagt, ich predige es rauf und runter. Take it easy, lasst einmal was sausen. Jetzt ist die Zeit, wo wir gute Grundlagenbasis machen. Wir müssen jetzt nicht im Peak-Performance sein, sondern wirklich einfach die gute Basis legen und dann ab dem Frühjahr, ab April, Da können wir dann die Umfänge nochmal ein bisschen hochschrauben, da fährt man draußen, da wird sowieso alles ein bisschen mehr. Aber einfach mal im Winter take it easy und gut durchkommen, gesund durchkommen. Das ist auch ein Ruhe in meinen Augen.
Also ich frage ihn mal, ob er Lust hat, mal in einen Podcast zu kommen bei uns, der Michi Rehlert, weil genau da haben wir so 5 Minuten, 10 Minuten am Streckenrand gestanden. Und genau das ist ja der Punkt, ne? Das meinte er halt auch. Es ist einfach enorm herausfordernd und manchmal sogar unmöglich, als Athlet, wissend, dass du gerade zu viel trainierst oder dass du vielleicht auch, also beim Training, ich finde, die Unterscheidung ist immer ganz gut in Umfänge und Intensitäten, ne? Also ich beides ist natürlich herausfordernd, wenn du es erhöhst, aber gerade wenn du die Kombination hast, ne, die Intensitäten hoch machst und insgesamt noch hohe Umfänge fährst, also oder abreißt, wie kriegst du es hin, einem Athleten das Gefühl zu vermitteln oder die Fähigkeit an die Hand zu geben, loszulassen? Also er meinte halt, die meisten Athleten trainieren nur deshalb so viel, weil sie Angst haben, dass sie zu wenig machen. Und da bist du in so einem Raum, in dem du, glaube ich, schlecht navigieren kannst. Was ist jetzt zu viel und was ist zu wenig? Und das wird dann irgendwann blurry. Du kannst dann das nicht mehr richtig fassen im Sinne von, wo ist jetzt so der, wo ist jetzt so der Sweet Spot, will ich mal sagen. Und ich glaube, fällt mir jetzt gerade ein, da würde ich gerne mal eine Folge zu machen zum Thema Körpergefühl, Gefühl insgesamt. Ich habe mich ja im Rahmen meiner Doktorarbeit viel mit dem Thema Emotionen und emotionales Erleben beschäftigt und das ist ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Und ich glaube, da können wir mal eine schöne Folge zu machen.
Definitiv. Also es ist ja schon wieder sehr verschwommen, das ganze Thema. Thema Athlet, kommen wir dann vielleicht gleich später nochmal zu der Verbindung dazu, da jetzt eben mal das Körpergefühl und wann ist es zu viel, was ist vielleicht auch die richtige Menge an Sport oder Zeit an Sport und Intensität an Sport. Hast du das schon mal gehabt, dass du auch zu viel trainiert hast?
Ja, aber das Interessante ist, dass mein Körper mir da sofort ich kriege dann immer ein Full Body No, und zwar gar nicht, dass ich denke, ich müsste weniger trainieren, sondern ich trainiere einfach weniger. Also ich merke so, wenn, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich dann so 2 oder 3 Wochen wirklich hohe Umfänge, also was heißt hoch, ne? Ich sage jetzt mal 15 Stunden zum Beispiel mache. Spätestens in der 4. Woche passiert immer irgendwas, dass ich dann plötzlich diesen Umfang nicht mehr ableisten kann. Fängt damit an, dass ich denke, ja, dann fährst du heute Nachmittag Rad. Ah ja, fährst du dann frühen Abend. Ach, jetzt wird's eigentlich zu knapp zum Losfahren. So. Und irgendwie, wenn ich dann auf meine Aufzeichnung gucke, merke ich, nee, also es in mir hat offenbar da schon wieder so angelegt, dass der Körper sich halt eine Ruhepause genommen hat.
Aber wirst du nicht irgendwie unruhig oder hast Angst, dann zu wenig zum Trainieren?
Ja, also früher habe ich ja immer noch Paper-Pencil gemacht, also habe das wirklich so aufgeschrieben. Und da habe ich schon gemerkt, wenn du dann auf so ein Kalenderblatt guckst, und ich hatte dann auch immer so eine Kurzversion, wo ich wirklich den Monat hatte und dann immer nur jeden Tag die Kilometer mit einem Kürzel, also Lauf, Schwimmen, Rad, Kraft oder was auch immer. Und wenn du dann mal so große Lücken drin hattest, und ich hatte ja auch Verletzungen oder war krank oder so, und dann guckst du so auf den Kalender und denkst, ach du Scheiße, die letzten 2 Wochen habe ich ja nur so und so und das und das. Und ich finde da immer ein ganz, ganz wirklich enorm kraftvolles Bild, das geht natürlich nicht, wenn du den Sport gerade erst angefangen hast, aber das Vertrauen auf Lebenskilometer. Das Vertrauen auf Lebenskilometer. Letztes Jahr war ich super lange, und ich habe ja immer noch Probleme mit meiner Achillessehne. Letztes Jahr war es die Wade. Ich bin vor Rot irgendwie, keine Ahnung, 450, 500 Kilometer gelaufen. Also nix. Und ich habe mir dann aber irgendwie, ich kann ja nicht immer Leuten schlaue mentale Bilder mit auf den Weg geben und es selber nicht umsetzen, aber ich habe mir dann gesagt, Fabian, du hast so viel Lebenskilometer, dein Körper weiß, was es heißt, einen Marathon zu laufen nach 180 Kilometern und. Also das ist jetzt völlig ausreichend.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn du gesprochen hast, da, wie bringe ich dich jetzt dazu auf das Thema Vertrauen? Hast du selber geschafft, also genau da wollte ich jetzt auch hin, tatsächlich. Okay. Vertrauen zu dir selber einfach. Das ist, finde ich, ein Riesenpunkt, der einem halt auch die Sicherheit gibt, zum sagen, hey, ich mache jetzt mal ruhiger, ich mache jetzt mal Piano. Weil ich weiß, zum einen, wie du sagst, ich habe die letzten Jahre gut trainiert, und da fängt schon bei sehr, sehr vielen an, die heute im Triathlon anfangen, nächstes Jahr irgendwie die erste Langdistanz und in 2 Jahren schon auf Hawaii irgendwie starten wollen. Das funktioniert in der Regel so einfach nicht. Muss man klipp und klar so sagen. wird definitiv keine gesunde Entwicklung sein. Und da rate ich halt wirklich eben davor ab von so einer schnellen Entwicklung. Dann eben halt alles Vertrauen zu dir selber zum haben und sagen, hey, ich habe auch mal beschissene Phasen in meiner Vorbereitung irgendwann gehabt in die vergangenen Jahren. Und ich weiß, wie schnell ich wieder zurückkomme. Das gibt mir persönlich so viel Selbstvertrauen oder so viel Vertrauen in den Körper, dass ich halt momentan auch super relaxed bin für MAB, weil ich sage, ich habe nur ewig lang Zeit. War jetzt in St. Pölten mit dabei als Coach, war in Südtirol, also jetzt so die letzten eineinhalb Wochen viel unterwegs gewesen. Und ich habe mir in St. Pölten, habe ich einen Ride gemacht alleine, eine, 3 Stunden oder so. Und es war kalt, es war regnerisch, dann war es sonnig, dann im Wald drin, war es wieder kalt, dann war es wieder warm. Und ich habe mich ja generell nicht 100% fit gefühlt. So ungefähr wie kurz vor meinem Epstein-Barr-Virus, vor meinem pfeiferischen Drüsenfieber. Und dann habe ich auch nichts, bin ich heimgefahren, habe dann, ja, es war am Freitag der Ride, Samstag, Sonntag nichts gemacht, Montag nichts gemacht, Dienstag nichts gemacht, dann Mittwoch in Südtirol erst wieder. Und das war wieder so das Beste, habe ja der Susa, meiner Trainerin, geschrieben, ja, ich mache jetzt die 3 Rides, was wir in Südtirol geplant haben, Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Freitag war arbeitsintensiv bei mir, da habe ich nichts gemacht, die anderen sind ein bisschen Recovery gefahren. Und ich habe zu Susa auch gesagt, ja, maximal, weil sie gefragt hat, was soll ich planen, sag ich, du maximal mal meinen kurzen Koppellauf. Ich werde keine richtige Einheit machen, Schwimmen wäre mir jetzt auch viel zu stressig und Radfahren ist ja eh viel Umfang. Wir waren ja extrem viel Höhenmeter, ich glaube, dass wir 7000 Höhenmeter in 3 Rides halt gesammelt haben und 280, um die 350, 400 Kilometer irgendwie hat Radl gefahren. Und das reicht vollkommen. Ich merke einfach, dass der Körper halt arbeitet und ich will ihn jetzt auch nicht überlasten. Es war eh schon viel. Aber ich will jetzt nicht nur, oh, hier muss nur Krafttraining und hier muss nur schwimmen und was auch immer, nur laufen auch noch. Aber da habe ich einfach das Vertrauen in meinen Körper. Ich sage, okay, ich baue ihn halt jetzt langsam auf und das ist jetzt auch der Plan mit der Susa, dass wir jetzt wirklich wieder in Struktur kommen ab heute oder ab morgen. Und jetzt ganz, ganz entspannte Umfänge halt auch im Gesamtkontext halt erfahren. Klar, schon mal irgendwie ein 3-4-Stunden-Ride, das verkrafte ganz gut. Aber jetzt noch nicht irgendwie 2 Stunden Longruns oder da auch relativ schnell hinkommen, sondern ich will da erst im Juli oder so wieder hin, dass ich da wieder also jetzt mal normales Training mache, normale Umfänge und Intensitäten, aber da habe ich halt die Erfahrung über die Jahre hinweg gesammelt und das Vertrauen halt in mich, in meinen Körper halt auch gesammelt und das gibt mir eine unglaubliche Ruhe in so eine, ich nenne es mal beschissene Phasen, weil ich seit Anfang März eigentlich nicht wirklich vernünftig trainiert habe oder jetzt auch aktuell sehr, sehr holprig, hier und da mal wieder nicht so gutes Gefühl und dann mal wieder viel sausen lassen und so. Aber Vertrauen ist da ganz, ganz ein großer Punkt in sich selber.
Und ich glaube, dass man das gut auch lernen kann. Und ich glaube, da sind wir wieder, das ist eine schöne Überleitung. Ich glaube, Athlet sein bedeutet eben auch, dass du im Zeitablauf über einen hohen Erfahrungsschatz verfügst, den du in jeglicher Lebenssituation auch und natürlich insbesondere im Sport zur Anwendung bringen kannst. Also Nico, ich habe natürlich, also eine Sache weißt du nämlich nicht. Also ich bin ja Donnerstag nach Hamburg gefahren, so, und dann bin ich morgens noch geschwommen und dann dachte ich, ich bin so gegen Mittag hochgefahren. Dann dachte ich so, ja, was machst du jetzt noch? So ein bisschen die Beine bewegen, irgendwas. Dann wollte ich Radfahren, aber das war dann zu kurz und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du halt noch einen kleinen 5-Kilometer-Lauf. So, ich meine, was kann schon schief gehen beim 5-Kilometer-Lauf? Meine Laufschuhe hatte ich aber schon verpackt, dann hatte ich nur noch so ein älteres Paar Carbon-Schuhe bei mir im Schrank und dachte, ja, dann nimmst du jetzt halt die, ja. Was passiert? Ich bin natürlich so blöd, nach 400 Metern, so habe ich mich vertreten. Also ich würde mal sagen, das war eine ziemlich satte Bänderdehnung und der Knöchel sah im Zug halt aus wie ein Golfball und ich habe im Zug gesessen und gedacht, das wird im Leben nichts. Also so, und ich hatte auch echt Schmerzen beim Auftreten und dann habe ich mir aber gedacht, nee, komm Fabian, ich hatte schon Bänderriss, ich glaube auch beide Seiten oder so, früher beim Skateboardfahren. Und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen, bin ich in alte Erfahrungen reingegangen und habe dann einige Anwendungen noch gemacht, habe da so ein paar Sachen, die ich dann immer mache, wenn sowas ist. Ja, was soll ich sagen? Also es sah auch am Freitag vor dem Rennen immer noch so ein bisschen aus, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich sage, nee, also du wirst auf jeden Fall Samstag starten. Und ich glaube, das ist eben auch dieses Körpergefühl, das Vertrauen und das Wissen darum, also wenn es nicht geht, geht es nicht, ne? Ganz klar. Und es geht nicht darum, über irgendetwas drüber zu gehen. Aber wir sind wieder bei meinem Lieblingswort, dem Körper ein Angebot machen. So, hey, wie wäre es? Vielleicht doch. Und am Ende hat mein Körper gesagt, ja, doch, auf jeden Fall. Ey, wir sind jetzt hier, lass uns fahren.
Ja, definitiv, so läuft's ja, dass du sagst, du hast das Vertrauen und weißt, wie der Körper halt auch reagiert. Aber das gewinnst du nur, weil du halt schon seit Jahrzehnten halt an dem Sport bist und deinen Körper halt erkennst und weißt, wie darf sich ein Schmerz anfühlen, ohne dass es irgendwie gesundheitsgefährdend halt ist. Und vielleicht da kurz eine Anekdote. Ich habe letztens, war so ein kleines Déjà-vu gerade, ich habe letzte Woche YouTube, weiß nicht, ob es ARD oder SWR oder irgendwie sowas, Doku angeschaut, ging es um Doping. Und dann war ein älterer Herr, Mitte 50, Anfang 60, keine Ahnung. Also nervt mich schon, sowas schon mal zu sehen. Also ich war da irgendwie mit gefühlt Aggression schon vor dem Laptop gesessen. Er trainiert einfach nur mit Schmerzmitteln. Er kann auch nicht ohne. Und sorry, aber ja, jetzt nicht werten da mit der Zeit, aber es ist nicht, dass es atemberaubend war, was er da zusammenläuft, Marathonläufer. Boah, echt krass. Und da haben sie halt auch mit ihm halt mal versucht, mal quasi ohne Schmerzmittel zu laufen. Nee, ging nicht. Dann hat er doch wieder Schmerzmittel, dass er im Marathon läuft, dass er da irgendein popligen Zehner läuft. Also nichts Weltbewegendes, also nicht degradierend jetzt den 10-Kilometer-Lauf oder die Strecke, aber halt so, boah, für was? Für was? Also das war so als kurzer Einschub, der Typ, der kennt nicht mal seinen Körper, dass er sagt, hey, ich weiß, wie er sich anfühlt, was Schmerz wirklich ist, was gut, was nicht gut ist, und der übertüncht das halt einfach mit einem Schmerzmittel. Also das ist auch nicht der richtige Weg, definitiv nicht. Und das ist jetzt so der schmale Grat, was ist gesund, was ist vertretbar. Aber das muss jeder immer im Wettkampf für sich entscheiden, ohne Schmerzmitteleinfluss, sondern wirklich den Schmerz fühlen und sagen, okay, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung?
Also die Liste wird natürlich schon wieder länger. Ich glaube, Schmerz ist auch nochmal ein Punkt, über den wir mal eine Folge machen sollten. Finde ich gut, weil auch das, gerade wenn ich mit, also ich auch, ich glaube, das auch das macht einen zu einem Athleten, dass du ein Gefühl dafür hast, was für es gab irgendwie mal so eine Werbung für irgendein Schmerzmittel. Es gibt irgendwie 35 verschiedene Arten von Kopfschmerzen. War mir auch nicht so bewusst. Also hämmern, ziehen, drücken, poltern, dumpf, hell und also ich habe ja in meinen Fuß dann reingefühlt und ich bin dann nochmal weitergelaufen und dann erst umgedreht. Das war im Nachgang nicht so gut. Aber irgendwie habe ich gespürt, also ich habe gespürt, da ist nichts gerissen, da ist auch nichts gebrochen. Was nicht heißt, da ist dann so viel Flüssigkeit im umliegenden Gewebe, dass du Schmerzen durch die Wassereinlagerung hast. Und da habe ich dann gedacht, naja, 300 Kilometer, also 10 Stunden plus minus, ist jetzt für den Fuß vielleicht auch nicht das Beste. Also ich habe nur für mich irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was will mir der Schmerz sagen? Will er sagen, halte ruhig oder beweg dich langsam oder recover oder ist der Schmerz punktuell oder wandert er? Und auch das sind alles Punkte, glaube ich, die ein Athlet für sich sehr, sehr gut formulieren kann. Also zu wissen, wo stehe ich gerade, welche Informationen hat mein Körper mir gerade zur Verfügung gestellt und klar, wie gehe ich damit um? Also Schmerzmittel einzuwerfen, ich meine, ich habe wahnsinnig wenig Schmerzmittel in meinem Leben genommen, wirklich. Also ich kann das an wenigen Malen abzählen. Und es gibt Menschen, für die ist das irgendwie Standard.
Ja, traurig, aber wahr. Und das ist aber wiederum halt auch ein Entwicklungsprozess. Also, weil du sagst, ja, ein Athlet kann seinen Körper deuten, er kann den Schmerz lesen. Will jetzt nicht als Definition von einem Athleten nehmen, aber wir Athleten, wir wachsen dran. Also je länger wir dabei sind, desto mehr Tiefphasen haben wir auch. Die gehören genauso dazu. Es geht nicht immer nur linear nach oben. Definitiv. Und die jetzt schon ein paar Jahre in irgendeinem sportlichen Kontext dabei sind, die wissen das auch, dass es auch mal Rückschläge gibt, dass es einmal irgendwo Tiefphasen gibt, da wo man sich rausarbeiten muss. Aber, jetzt kommen wir ganz ein schlauer Satz, wir kommen halt stärker zurück, und es ist aber tatsächlich so. Die Athleten, die wirklich das Vertrauen zu ihrem Körper haben, die wirklich ja intrinsische Motivation haben und wissen, warum sie das jetzt machen, die kommen auch definitiv wieder stärker zurück. Und stärker meine jetzt nicht zwangsläufig immer nur Stärke im Sinne von mehr Kraft und schnellere Geschwindigkeit, aber definitiv balancierter. Und die Erfahrung machen gerade zwei Athleten von mir, die beide Langdistanz dieses Jahr geplant haben. Der eine Challenge Rot, der andere Qashqai. Der mit Challenge Rot, der hat St. Pölten und Rot jetzt auch gecancelt, weil er gesagt hat, oh, viel Stress gehabt, auch einen Ausschlag auf der Brust gehabt, und da jetzt selber realisiert hat, hey, boah, es war vielleicht doch ein bisschen viel. Im
Ja.
Winter mit viel Arbeit, es war alles ein bisschen stressiger bei ihm in der Firma. Und die Struktur, die wir aufgebaut haben, wäre prinzipiell schon gut gewesen, aber die hat ein paar Stellschrauben jetzt benötigt, die aber jetzt erst im Nachhinein realisiert hat. Und die drehen wir jetzt, die Stellschrauben. Er hat selber von sich aus gesagt, hey, er tritt jetzt einmal einen Schritt zurück. Er hat jetzt 3 Wochen Piano gemacht und ohne Trainingsplan generell mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, auch vom Sport und auch von mir als Coach. Einfach mal wieder ein bisschen anderen Fokus, anderes Mindset aufsetzen, wieder ein bisschen ordnen, bewusst werden, was will ich, was brauche ich. Das macht der andere Athlet auch aktuell. Und jetzt schauen wir gemeinsam an, okay, was können wir besser machen?
Ja.
Und wir haben vorher das Vertrauen zu einem selber gehabt, aber wir Athleten brauchen auch Vertrauen zu unserem Coach. Weil anders funktioniert das nicht, wenn der Athlet, und das sind 2 Athleten, die reporten wirklich gut. Also ja, kann ich mir nicht beschweren. Das sind 2, ich stimme denen gut im Austausch und wir haben eine enge Beziehung. Sie erzählen mir auch wirklich sehr tiefgründige Sachen, sehr, sehr private, intime Themen. Also da ist wirklich eine gute Vertrauensbasis da. Dennoch ist dann einfach das Thema, wie schnell und wie viel reporten sie dann trotzdem, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Und oftmals, erfahrungsgemäß mit den Athleten, wird dann oft erst hinterher reported, oh, jetzt geht's mir gar nicht gut.
Ja.
Ich sag, wenn du es einfach 2, 3 Wochen vorher sagst, teil mal deine Gedanken mit, dass wenn du nutzt das Vertrauen, das wir haben, sprich das an, dann können wir was ändern. Und oftmals ist dann einfach schon ein Ticken zu spät, dass man sagt, okay, jetzt retten wir das, jetzt bringen wir die Kuh nur vom Eis, und dann ist ja wirklich so, okay, jetzt müssen wir vielleicht 2 Wettkämpfe absagen, sortieren uns nochmal komplett neu. Deswegen früher, desto besser, definitiv.
Ich glaube, Sebi Kiel hat das mal gesagt, dass er mindestens einmal am Tag den Trainingsplan während seiner aktiven Zeit, mindestens einmal am Tag den Plan dann doch geändert hat, weil sich einfach eine Veränderung ergeben hat und vielleicht ein Gefühl etwas einfach anders geworden ist. Und ich bin gestern, vielleicht kommen wir nochmal zum Ironman nach Hamburg zurück, ich bin gestern an der Wechselzone vorbeigelaufen, während das Rad noch lief, also die Athleten waren alle noch auf der Strecke. Und ich bin dann an der Wechselzone, das ist in Hamburg am Ballindamm, die ist ja irgendwie, ich glaube, das ist eine der längsten Wechselzonen, die es im Ironman-Sport gibt, die ist ja irgendwie 1 Kilometer lang, glaube ich. Und ich habe da einige, oder was heißt einige, eine ganze Menge Räder stehen sehen. Also Räder, die offensichtlich, wo entweder die Athleten das nach dem Schwimmen ausgestiegen sind. Gut, man sagt es ja selbst, ganz vorne und ganz hinten ist das Material super gut. Man weiß es jetzt nicht, ob das gute oder schlechte Athleten waren. Aber ich hatte das Gefühl, dass da auch Räder dabei waren von Athleten, die zwar am Samstag eingecheckt, aber am Sonntag nicht gestartet sind. Und das sind eigentlich auch mal spannende Geschichten, die mich sehr interessieren würden. Was hat dich dazu dann am Ende gebracht, dann am Sonntag nicht zu starten? Ja, also, oder dir selbst das Angebot zu machen, hey, ich probiere es, ich check ein, ich hole meine Unterlagen ab, aber am Sonntag dann eben an der Startlinie vielleicht zu stehen, aber dann doch rauszugehen und zu sagen, nee, ich mache es nicht. Ja, da muss ja, klar, vielleicht hast du nachts Durchfall bekommen oder so oder bist mit Kopfschmerzen aufgewacht, aber vielleicht sind es ja auch manchmal Athleten, wo so ein sehr, so ein subtiles Gefühl ist, was dir sagt, nee, heute keine gute Idee, gar nicht.
Das ist aber richtig stark, wenn du das machst. Du hast den Rad eingecheckt, stehst am nächsten Morgen auf in der Früh 3 oder 4 und sagst, nö, heute ist nicht der Tag. Warum auch immer. Es gibt ja zig Gründe, warum es nicht der Tag ist, wo du sagst, hey, es glaube ich, ist jetzt besser, dass ich nicht starte. Und da muss ich sagen, das ist richtig mentale Stärke, wo wirklich wenige auch besitzen. Und der eine Athlet, von dem ich erzählt habe, mit Kashkaish, der war in Isolar mit am Start und hat einfach eine schwierige Phase vorher gehabt, privat ein bisschen, ein paar Themen gehabt. Und er hat für sich dann auch im Schwimmen eigentlich festgelegt, okay, er zieht das Ding jetzt durch, obwohl es überhaupt nicht gelaufen ist.
Ja.
Und im Nachgang sagt er, war völliger Schwachsinn. Er hätte einfach beim Schwimmen aussteigen sollen.
Ja.
Und das ist die Erfahrung, die man vielleicht machen muss. Ich will meine Athleten alle davor bewahren und auch unsere Zuhörer, dass sie so eine Erfahrung nicht machen müssen. Aber momentan mache ich die Erfahrung als Coach, da wo ich sage, ich glaube, die muss jeder machen. Also nicht die, exakt die, aber jeder seine Erfahrungen für sich. Weil Vertrauen, ja, der Athlet, der hat ein sehr, sehr gutes Vertrauen zu mir, behaupte ich jetzt mal. Und trotzdem hat er den Schritt zum Beispiel halt gemacht, dass er sagt, hey, ich beiß mir jetzt da durch. Und im Nachgang sagt, nö, war eigentlich totaler Schwachsinn. Gesundheitsgefährdend, Spaß hat es auch nicht gemacht. Also warum eigentlich?
Aber das ist doch genau, da bin ich 100% bei dir, aber das ist genau das, um was es, glaube ich, geht. Und weil du das vorhin ja auch sagst, ich glaube, wir haben beide ein sehr ähnliches Verständnis davon. Da stellen sich mir schon immer die Nackenhaare auf, wenn Leute irgendwas kommentieren, wenn jemand im Rennen ausgestiegen ist und dann drunter schreiben, ja, hier, Comeback Stronger. Was meinst du mit Comeback Stronger? Für mich heißt Comeback Stronger nicht, ja, und jetzt der Wettkampf hat jetzt halt nicht geklappt oder ich habe mich übergeben und musste aussteigen und jetzt wird alles besser, sondern dieses stärker zurückkommen ist aus meiner Sicht ganz anders gedacht. Also ich bin gelassener, ich bin zuversichtlicher, ich bin souveräner, ich bin vielleicht auch das, was man so, keine Ahnung, das strebt ja jeder irgendwie an, ich bin vielleicht auch ein bisschen weiser geworden. Also ja, das ist eine ganz sanfte Melodie, die mein Körper oder ich als Athlet da in mir trage. Und dieses Comeback Stronger, Leute haben, ich habe immer das Gefühl, die meinen damit, ja, und jetzt, ne, du musst jetzt Krone auf, nee, wie heißt das noch, Mund abputzen, Krone richten, nee, aufstehen, Krone richten, Mund abputzen. Nee, ich finde, das ist auch eine wichtige Erfahrung. Also eine Erfahrung kannst du ja nicht im Buch nachlesen. Du kannst ja auch nicht irgendwie schwimmen irgendwie per Online-Kurs lernen, sondern eine Erfahrung musst du halt selber machen. Und ich glaube, den Mut zu haben, sie zu machen und dann vielleicht auch ein Umfeld zu haben, einen Trainer oder einen Coach, der dich durch diese Erfahrung hindurch begleitet.
Ja. Es hört sich jetzt sehr, sehr hart an, aber mir macht es gerade richtig Spaß mit den zwei Athleten, weil wir über Themen reden und Themen erarbeiten und einen Alltag genauer analysieren und einfach schauen, wie und was können wir besser machen, dass es dem Athleten in Zukunft besser geht, was können wir anpassen, wie können wir wo zurückschrauben, auch im Training, was waren Stressoren, was waren vielleicht eher entlastende Trainingseinheiten. Und das heißt, wir gehen jetzt durch die negativen Ereignisse, beim einen der Ausschlag auf der Brust, also es war Herpesvirus, was stressbedingt ausbricht, beim anderen eben halt sagen wir, sehr, sehr schlechter Wettkampf. Und das, wenn er es jetzt hört, ich glaube, er nimmt es mir für übel, weil es wirklich überhaupt nicht sein Leistungsniveau war, was er dann abgeliefert hat. War aber einfach gesundheitlich bedingt dann. Und jetzt dadurch gehen wir halt einfach erst in die Analyse und sagen, okay, wie können wir, oder dadurch öffnen sie sich halt einfach noch mehr. Nicht so, dass wir nicht schon viel analysieren, aber dadurch ist dann so, okay, mir war das noch gar nicht bewusst, dass ich hier und da vielleicht einfach gestresst war, dass ich hier und da einfach zu viel gewollt habe, zu viel trainiert habe für den Lebensstil, den ich halt habe. Der eine Athlet, ja, er wird vielleicht, mir ist bewusst worden, er hat sich zu sehr aus dem Privatleben oder aus dem Sozialleben herausgezogen. Also es sind dann Sachen, die dadurch jetzt bewusst worden sind. Und das ist was, wo ich sage, das ist ein Riesengewinn einfach. Dadurch werden wir stärker, wenn wir die Sachen jetzt einfach besser machen, wieder mehr Space für das eine Sozialleben geben. Und da ist dann halt eben auch das Thema aufkommen, okay, er ist halt dauerhaft Triathlet. Wo ich auch gesagt habe, du musst ja nicht 24/7 der Triathlet sein. Du trainierst halt am Tag 1-2 Stunden, ist jetzt mal im Schnitt, haben wir 2 Stunden, da bist du halt der Triathlet. Bisschen Vor- und Nachbereitung, die restlichen 8 Stunden bist Arbeitskollege, dann bist du irgendwie Freund, Freundin, dann bist du sonst irgendwas. Also du hast da ganz, ganz viele auch Identitäten oder ganz viele Personen oder Persönlichkeiten. Also du bist ja nicht bloß der eine Mensch. Und das ist was ich ganz, ganz schlimm finde, wenn ich ja immer auf den Triathlon reduziert werde. Wenn ich mit Leuten unterwegs bin und immer über das Thema Triathlon spreche, ich sage, hey, ich bin auch irgendwie ein stinknormaler Bürger, der auch über Politik reden kann oder sonst irgendwas. Ich bin nicht immer der Triathlet, das will ich nicht. Also das nervt mich.
Und ich würde sogar noch anders formulieren. Du bist ja nicht der stinknormale Bürger, sondern du bist ja eine Persönlichkeit. Also ne, genau. Du bespielst dein Leben ja nicht nur 5 Grad, sondern idealerweise bespielst du dein Leben 360 Grad und hast noch andere Themen. Und ich habe gleich noch eine Frage, aber weil du das gerade sagtest, ich bin nicht nur Triathlet. Ich hatte letztes Jahr einen Athleten im 9-Sub-9-Team, der nach dem Triathlon-Projekt sagte, ja, also für mich ist das schwierig. Ich glaube, ich mache jetzt dieses Jahr mal kein Triathlon, also jetzt 2025. Der hat letztes Jahr auch Sub 9 gemacht, weil ich habe das Gefühl, ich werde nur noch auf dieses Triathlon-Thema reduziert. Immer wenn ich Leute treffe, dann fragen die mich ja, und was macht der Triathlon und was hast du als nächstes vor und welche Zeiten machst du und so. Und er sagt so, ey, ich bin doch aber noch so wahnsinnig viel mehr muss jetzt für mich erstmal rausfinden, was denn noch alles in mir drinsteckt, weil ich glaube eben auch, wenn du dich sehr auf auf das Athletsein, auf das Triathlon, womöglich Langdistanz Athletsein fokussierst, dass du dann, indem du dich dafür entscheidest, entscheidest du dich eben auch für ganz viele, entscheidest du dich auch gegen ganz viele Sachen, ne? Und ich glaube, das muss man einfach immer auch im Kopf haben. Ich bin Athlet, vielleicht aber eben nur 2 Stunden am Tag und trotzdem, auch wenn ich mal einen Monat oder 2 nichts mache, dann fühle ich mich halt trotzdem noch als Athlet. Was mich aber interessiert, jetzt wo wir so langsam zum Ende kommen, ich habe, also die es jetzt nicht, die uns nur hören, sehen es ja nicht, aber du hast so sanft gelächelt, das ist doch bestimmt eine ganz spannende Erfahrung, jetzt diese Athleten da so durchzubegleiten, oder? Weil dich das ja auch als Trainer und Coach nochmal ganz anders fordert, oder?
Definitiv. Also wie gesagt, mir macht die Zusammenarbeit so hart, wie es klingt. Also ich wünsche es jetzt nicht meinen Athleten, ich sage, jeder muss jetzt da einmal durchgehen, weil es ja auch für die Athleten eine sehr, sehr schwere Zeit ist. Aber für mich als Coach einfach schön zum Sehen, wir verändern was. Und wenn wir was verändern, können wir halt auch weiterkommen. Wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben, dann werden wir auch generell nicht weiterkommen. Ich habe es beiden Athleten gesagt, sag ich, wir gehen jetzt halt 1-2 Schritte zurück. Aber ich bin mir sicher, dass wir für die Zukunft wesentlich balancierter halt sind. Also sprich, das Training einfach besser in den Alltag integrieren, mehr Wert auf Regeneration legen. Wenn die HRV-Werte dermaßen bescheiden sind, wenn die Schlafwerte dermaßen bescheiden sind, sprich die ganze Regeneration wirklich krass darunter leidet, dann wirst du auch keinen Trainingsfortschritt haben, so wie es jetzt halt aktuell halt läuft. Deswegen mittellangfristig wird sich auch, schöner Nebeneffekt, auch das Sportliche weiterentwickeln. Du trainierst vielleicht weniger, weil du sagst, hey, ich habe jetzt wieder mehr Zeit für mein Privatleben, habe vielleicht Fixpunkte wie jeden Mittwoch irgendwie ja mit einer Gruppe, sagen wir jetzt mal Stammtisch, Karten spielen oder was auch immer, was die Leute gerne machen, das baue ich wieder mit ein. Bin dadurch einfach viel balancierter, habe in der Phase zum Beispiel jetzt keinen Sport, das ist ein Ruhetag und entwickle mich dadurch auch sportlich wieder weiter, obwohl ich weniger trainiere. Also das ist dann auch der Link zum Anfang, was Michi Reller dann zu dir gesagt hat am Wochenende, dass viele Athleten einfach Angst haben, zu wenig zu trainieren. Kommt natürlich auch durch die ganze Bubble. Wir sehen auf Instagram, Strava, jeder fährt aktuell seine 200er, 300er am Wochenende. Da muss man natürlich mithalten. Dann ja, ist halt einfach wieder der Punkt, wie viel Vertrauen habe ich zu mir selber? Da ist okay, ich weiß, dass ich mit am Wochenende-Ride, der nur, Anführungszeichen, 100 Kilometer ist, also jetzt nicht übel nehmen, wenn ich sage nur 100 Kilometer, aber im Vergleich dann zu den Fabians, die 300 fahren, kann ich trotzdem einen Wettkampf vielleicht mithalten. Ich habe das Vertrauen. Dafür regeneriere ich halt, während er nur 6 Stunden im Sattel sitzt, regeneriere ich halt schon wieder 6 Stunden und verarbeite das halt wieder besser. Also muss man dann auch sehen, okay, trainingstechnisch war vielleicht der 9-Stunden-Ride gar nicht so viel wert wie ein anderer, der 3 Stunden gefahren ist. War vielleicht der 3-Stunden-Ride für die Entwicklung besser.
Auf jeden Fall.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Auf jeden Fall. Und ich springe auch noch mal ganz zum Anfang zurück dann kommen wir, glaube ich, auch jetzt schon zum Ende. Ich habe an dem Abend, ich habe meine Unterlagen in Mecklenburger Seen, also Neubrandenburg war der Start und auch das Ende abgeholt und habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sich gerade fertig gemacht haben, die um 8 und 8:30 gestartet sind. Und da waren auch so ein paar dabei, die schon älter waren, also 50, 60. Und die haben irgendwie so eine ganz, also es hat mich sehr fasziniert, mit denen zu sprechen, weil ich habe gesagt, wie ist das, du fährst jetzt in die Nacht rein und die haben sich dann vorbereitet und haben natürlich auch sehr professionelles Equipment, weil nachts dann Weste und dann wird's ja gegen morgen sehr, sehr kalt die sind dann quasi in die Nacht gefahren und ich keine Ahnung, was die für einen Schnitt gefahren sind, aber einfach dieses, ich bin Ultra-Rad-Athlet oder was auch immer und die haben einen total entspannten und einen ganz ausbalancierten Eindruck auf mich gemacht. So, die fahren jetzt in die Nacht rein und alles, was an Problemen kommt, werden sie irgendwie bewältigen. Und als ich morgens dann um 6 ja am Start stand, kamen die ersten aus der Nacht schon wieder zurück. Also es war ganz lustig. Ich wusste so, hey krass, ich bin jetzt am Start und die sind jetzt ja die Runde schon gefahren. Also als du gestern Abend hier dich ins Bett gelegt hast, haben die sich auf den Weg gemacht. Und so kommen da ganz viele Athletenpersönlichkeiten und Typen zusammen, die ganz verschieden und dann doch irgendwie ganz, ganz ähnlich sind im Sinne von, hey, ich habe ein Set an Qualitäten und Fähigkeiten und vielleicht auch ein Mindset, was mich von anderen, die nicht ambitioniert etwas machen, unterscheidet.
Ja, ich glaube, das können wir wirklich auch mit dem Zitat von Benny Zegers abschließen. Ja. Jeder ist ein Athlet.
Das waren spannende 60 Minuten wieder mit dir. Vielen Dank. Ja, was macht mich aus als Athlet und bin ich Athlet? Das hoffe ich, haben wir gut und nett beleuchtet. Und vielen Dank für die Zeit mit dir.
Danke dir auch. Ich wünsche dir eine gute Woche, den Zuhörern auch. Und dann bis in 2 Wochen wieder. Macht's es gut. Ciao, ciao.
Ciao.